Danke für die Einladung, ja, kommen zu können. Ich bin ein wenig exotisch natürlich hier bei den Medizinern, weil ich bin Anthropologe, Partner für Anthropologie der Uni Wien. Und wir haben aber in den letzten Jahren eine ganze Methode entwickelt, um die Morphologie zu beurteilen. Und dazu gehört auch das Digitalisieren. Und im Zuge dessen haben wir auch die Möglichkeit bekommen, ein ultra-hochauflösendes Mikro-CT anzuschaffen, und zwar genau nach unseren Vorstellungen. Dieses Vienna Micro-CT Lab, das wir gegründet haben, gibt es jetzt seit dem 2. Juli 2009 und wird betrieben vom Department für Anthropologie eben in der Altheimstraße 12 im 9. Bezirk. Ich bin der Koordinator davon. Es gibt natürlich auch einen Techniker dazu und einen Strahlenschutzbeauftragten. Und involviert sind hier vier Partner, also 62% der Scanzeit gehört dem Department für Anthropologie. Wir verwalten das Gerät auch, 12,5% dem Zentrum für Physiologie, 12,5% der Universitätszahnklinik und 12,5% der Radiodiagnostik am AKH. Wir teilen uns also dieses Gerät in einer interuniversitären Kooperation. Ich möchte nur ganz kurz vielleicht zur Einleitung mal sagen, was ist diese virtuelle Anthropologie, aus der ich komme oder die ich sozusagen mitbegründet habe. Wir haben sechs Hauptgebiete, in denen wir tätig sind. Das ist einmal das Digitalisieren, und genau hierher gehört auch dieses Thema, über das wir heute sprechen. Das heißt, wir müssen die Objekte zunächst einmal in den Computer hineinbekommen. Wir müssen virtuelle Objekte erzeugen. Da gibt es verschiedene Methoden, von der normalen CT, Oberflächenscans, MR oder auch Mikro-CT. Was machen wir dann? Wir schauen hinein, wir legen Strukturen frei. Das kann auch so weit gehen, dass wir Fossilien präparieren, elektronisch präparieren, ohne das echte Ding überhaupt anzufassen. Wir rekonstruieren, das ist ein Gebiet, das uns sehr beschäftigt in der Anthropologie, weil Fossilien meistens fragmentarisch sind. Das heißt, wir müssen zu reproduzierbaren Wegen kommen, die auch wieder instand zu setzen, bevor wir weitere Analysen machen können. Und die gehen dann oft in dieses Vergleichen aufgrund von Zahlen. Also wir verfolgen einen quantitativen Weg. Wir wollen nicht nur beschreibend die Form und die Gestalt von Objekten beschreiben, also mit Worten beschreiben, sondern wir wollen das auch in Zahlen fassen. Und da haben wir relativ viel dazu entwickelt im letzten Jahrzehnt. Es geht auch ums Materialisieren. Das heißt, wir bringen dann diese virtuellen Objekte, die wir zum Teil verändert haben, auch wieder zurück in die echte Welt über Verfahren aus dem Rapid Prototyping. Das sind Verfahren aus der Industrie, wo man aus digitalen Daten wieder echte Objekte machen kann. Und es geht auch natürlich um Daten zur Verfügung zu stellen, deswegen meine Frage zuerst, weil wir das selbst auch betreiben. Also wir betreiben das einzige Archiv, das nennenswerte Anzahl von wichtigen Fossilien auf dieser Welt beinhaltet, wo man freien Zugang dazu kriegen kann, indem man auf eine Webseite geht und die elektronischen Daten davon, also es sind CD-Daten oder Mikro-CD-Daten, bekommt. Das ist unser Mikro-CD im Schema. Der Unterschied eines Mikro-CTs zu einem normalen medizinischen CTs, das Sie natürlich alle kennen, ist vorwiegend, dass sich hier das Objekt dreht. Sie sind gewohnt, dass sich also die Strahlenquelle und der Detektor um den Patienten drehen. Hier ist es umgekehrt. Es muss also das Objekt auf einem Rotationstisch hier angebracht werden. Das kann verfahren werden in drei Dimensionen, und dieser Rotationstisch hat sich um 360 Grad zu drehen, und auch Aufnahmen werden gemacht die ganze Zeit, die dann nachher zusammengebaut werden zu einem 3D-Datensatz. Dieses Ding hat 5 Tonnen, das wir da haben. Es ist ein selbstschirmendes Gerät. Das heißt, eine Deckenlast von 1250 Kilo pro Quadratmeter. Es war nicht möglich, im gesamten Bereich der Universität Wien das aufzustellen, bis eines Tages unter uns im Biozentrum in der Altstraße der Radarnmöbelhändler ausgezogen ist, weil er, glaube ich, pleite gegangen ist, und wir konnten dieses Objekt dann anmieten. Das steht direkt am gewachsenen Boden. Wir mussten dann noch die Fassade wegbrechen, und das Gerät konnte dann endlich hier eingebracht werden. Also ja, das kompliziert die Aufstellung davon. Das sind die technischen Daten. Was zu beachten ist, ist vor allem, dass dieses Gerät eine sehr hohe Strahlenleistung erzielen kann. Das ist uns wichtig als Anthropologen, weil wir auch mit Fossilien zu tun haben, und es hat noch eine zweite Eigenschaft, die über das hinausgeht, was man üblicherweise kaufen kann. Denn Mikro-CTs können Sie natürlich auch mittlerweile von ganz normalen Firmen in der Schweiz, in Belgien und anderswo kaufen, so eine Tischgröße. Aber wir können Objekte handhaben, die so groß sind wie ein Schädel oder größer. Und normalerweise endet diese Größe der Untersuchungsobjekte ungefähr bei 4, 5, 6 cm. Wir können Dinge scannen, die 25 cm groß sind. Mikrofokus wäre natürlich, wir haben einen digitalen Flatpanel-Detektor. Das ist die neueste Technologie. Das müssen Sie sich vorstellen wie ein umgekehrtes TFT-Display, das Sie bei Ihrem Computer haben. Sieht genauso aus, aber es misst, es strahlt nicht etwas ab, sondern es misst. Die Detektormatrix ist relativ hoch, wie Sie sehen, also 3000 x 2000 Pixel ungefähr, was zu einer enormen Datenmenge natürlich führt, und da muss man sich vorher viel überlegen, was man da tun will. So sieht das Gerät im Innern aus. Da ist die Röhre, da ist dieser Manipulator, mit dem das Objekt verfahren wird, der Rotationstisch, der Detektor und natürlich volle Bleiabschirmung, also selbstschirmendes Gerät. Das sind nur noch die Bedienungskontrollen, das kann man jetzt, glaube ich, schnell überbringen. Aber Sie sehen, was da entsteht, sind einzelne Radiografien, die dann am Schluss zusammengesetzt werden. Das sind üblicherweise bis zu 1500 von einem Objekt, und aus denen wird über die Filtered Back Projection dann das Volumen zurückberechnet. Das sind die Zusammenhänge zwischen dem der Strahlenleistung und dem Zoom und einerseits und der Pixel Size andererseits. Das ist immer die erste Frage, die kommt: Wie viel kann ich scannen? Kann ich einen Mikrometer machen? Ja, wir können einen Mikrometer machen, aber es wird wenig Sinn machen für die meisten Objekte, die Sie bringen. Selbst wenn wir einen Schädel nur mit 100 Mikrometer scannen, werden Sie am Schluss mit 17 GB Daten dastehen. Vermutlich wird Ihr Rechner damit nicht zurechtkommen. Das heißt, man muss da irgendwo den Trade-off finden. Was will ich eigentlich sehen? Also wie klein ist das, was ich sehen will, diese Struktur, und wie gut muss meine Auflösung sein? Aber Sie sehen, im Schnitt arbeiten wir so zwischen 7 Mikrometer und 80 Mikrometer sind unsere Scans. Wir können da auch noch drunter gehen, das hängt dann vom Objekt und von der Aufhängung des Objektes an, also auch ab. Theoretisch können wir runtergehen bis auf 1 bis 2 Mikrometer, aber die übliche Grenze ist hier irgendwo bei 7. So sieht ein Bild aus, das wir typischerweise machen. Wir haben zum Beispiel eine Australier-Sammlung bei unserem Institut, die der Rudolf Böch, der Gründer des Instituts, auf seinen Reisen zusammengetragen hat. Das ist eine sehr wertvolle Sammlung, die wir da haben, wo auch im Raum steht, dass wir die irgendwann repatriieren müssen. Deswegen machen wir das jetzt im Augenblick, dass wir die Sammlung mit dem Mikro-CT erfassen, sodass man zumindest, dass diese Daten für die Wissenschaft nicht verloren gehen. Sie sehen hier also die 3D-Rekonstruktion des Objekts, hier ein Schichtbild von diesem Schädel. Ich weiß nicht, ob man es bei dieser Beleuchtung gut erkennen kann, aber ich glaube, man sieht ganz gut, dass die Auflösung hier schon recht gut ist und auch die Grauwerteverteilung. Und das ist erst auf 250 Mikrometer ausgerechnet. Also in Wirklichkeit wurde der Schädel auf 70 Mikrometer gescannt. Aber damit man ihn handhaben kann, überhaupt mit den heutigen Mitteln der EDV, rechnen wir zunächst einmal hoch auf 250 Mikrometer, aber ISO-Voxel, also das können Sie auch nicht vergleichen mit dem, was medizinische CTs im Moment liefern können. Und so sieht dann eine Vergrößerung aus, wenn wir zum Beispiel uns den Zähnen hier widmen. Also da kann man doch schon, selbst bei dieser Auflösung, schon einiges machen. Sie sehen, wie gut man hier zum Beispiel Zahnschmelz vom Dentin unterscheiden kann. Etwas Wichtiges, wenn man an Zahnschmelzdicken oder dergleichen arbeitet. So sieht ein Scan aus, wenn wir wirklich eine höhere Auflösung fahren. Das sind jetzt 25 Mikrometer, die wir hier gefahren haben. Das ist ein Schichtbild, und daraus berechnen wir diese 3D-Rekonstruktion. Was wir machen, ist zum Beispiel hier die Schmelzkappe segmentieren, abheben, sodass wir auch an dem Dentinkörper selbst arbeiten können. Warum? Weil es neue Ansätze gibt, überhaupt diese Gestalt zu vergleichen von Zähnen. Das ist etwas, was wir weiterentwickelt haben für Schädel, und wir wenden uns jetzt zu dem Unterkiefer und den einzelnen Zähnen. Da gibt es eigentlich keine vernünftigen Schemata, die man diesen Moment vergleichen kann, sondern wenn man die gesamte Geometrie eines Zahnes erfassen will. Unser Ansatz ist hier, dass wir Landmarks, das sind diese roten, oder Semi-Landmarks, das sind diese gelben Punkte, am Dentin, am Schmelz, hier haben Sie es zusammen dargestellt, erfassen und somit die komplette Geometrie dieses Zahns vergleichen können mit anderen Sinnen. Das hat eine Rolle natürlich in der Ontogenie auch, aber auch vor allem für uns in der Phylogenie. Das hier sind einige Scans, die wir so machen für unsere Kollegen. Also wir werden relativ oft angefragt, können wir bei euch einmal einen Probescan machen? Können wir da was ausprobieren, wie das funktioniert mit dem Mikro-CT? Oft stellt sich heraus, man bräuchte gar kein Mikro-CT, das muss man natürlich auch ein bisschen aussieben, weil die Leute meistens begeistert sind von dem Wort Mikro-CT. Oft stellt sich heraus, eine Auflösung von einem halben Millimeter wäre eh genug, das kann ich mit jedem medizinischen CT natürlich auch erreichen. Aber oft ist es auch so, dass es nur mit so einem Gerät geht. Sie sehen hier einen Mäuseschädel, hier die 3D-Rekonstruktion, hier das Schichtbild mit den einzelnen Zähnen. Sie sehen hier ein Hyoenodon, also ein Fossil von dem Paläontologen. Sie sehen hier einen Ammoniten, das sind 150 Mikrometer, wo man dann also wirklich hineinschauen kann und da drinnen Strukturen vermessen und zählen kann. Wir machen aber ganz andere Sachen, für das Gerät gar nicht gebaut wurde eigentlich. Also wir machen die großen und dichten Dinge, das sind unsere Lieblingsobjekte, aber das hier ist ein Sepia-Embryo. Der ist also nur 5 mm groß und gar nicht dicht. Und trotzdem sehen Sie, dass wir hier relativ gute Ergebnisse erzielen in den Scans. Da wäre zum Beispiel das auch dieses Sepias, da haben Sie den Tentakel. Wir machen auch Spinnen, 20 Mikrometer Auflösung hier. Sie sehen hier den Spinnenkörper, die Beine wurden hier entfernt. Wir machen Fische. Wir machen aber auch Bohrkerne von den Geologen, die suchen, das ist jeweils 30, 25 Mikrometer Auflösung, die suchen in solchen Bohrkernen nach der Anzahl der Poren, um abschätzen zu können, ob das ein erdölhältiges Erdreich sein kann oder nicht. Also wir haben da auch Kooperationen mit den Geologen. Und so sieht dann ein Scan aus, wenn wir uns auf eine einzelne Schicht oder einen kleineren Bereich fokussieren. Sie sehen hier diesen Leontiasis-Schädel mit 80 Mikrometer Auflösung. Den Schädel hat die Julia Deutschmann zu uns gebracht, um daran zu arbeiten. Wir haben den Schädel gescannt. Wir können das in unserem Gerät, während Sie bei einem anderen Gerät nur so einen kleinen Teil davon scannen könnten in so einer Auflösung, können wir den ganzen Schädel einbringen. Das ist ein Schichtbild und Sie sehen, wie hoch hier diese Auflösung ist, um apikuläre oder kortikale Strukturen beurteilen zu können. Was wir auch machen, gerade in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik in Innsbruck, ist, die Scan-Methode zu optimieren, wenn wir sehr verschieden dichte Materialien haben. Da gibt es Implantatschrauben aus Titan, die natürlich Artefakte erzeugen bei dieser Methode. Die Radiologen und die Ingenieure, das für mich sehr gut wissen. Und hier geht es darum, die Methode so zu optimieren, dass wir möglichst wenig von diesen schwarzen Schatten zum Beispiel hier erreichen, weil es den Operateuren darum geht festzustellen, wie schaut dieses Interface zwischen Knochen und der Titanschraube aus, und genau dort entstehen normalerweise diese Artefakte in der Computertomographie. Ein Projekt, das wir gerade dabei sind zu erstellen und das sich ergeben hat über eine Tagung, die ich veranstaltet habe vor einem Monat, ist zusammen mit der TU, also Dieter Paar und Philipp Züsset, die schon angesprochen wurden. Und da hat sich eine ganz konkrete medizinische Anbindung ergeben, wo wir helfen können. Also wir sind jetzt dabei, einen Antrag zu schreiben. Dabei geht es darum, dass Bilder aus dem QCT da sind vom Patienten, aber die Auflösung nicht gut genug ist, um die Anordnung der trabekulären Strukturen genau zu bestimmen. Und dass auf der anderen Seite HR-CT-Images oder Mikro-CTs gibt. Und die Aufgabe ist, die Informationen aus diesem Bereich hier hinein zu mappen in die Patientendaten, sodass man zu besseren Vorhersagen kommen kann. Das wäre also auch so die medizinische Anwendung, die bei uns ins Haus steht. Wir hatten einen sehr großen Verbund in Europa, der hieß EWAN, also European Virtual Anthropology Network, aus 15 Partnerinstitutionen, die ich ins Leben gerufen und geleitet habe für 4 Jahre. Das Projekt war zu Ende 2009, wo wir versucht haben, diese Methoden in Europa zu verbreiten und weiterzuentwickeln. Und das Spin-off davon ist die EWAN Society, die wir gegründet haben, die also seit Anfang des Jahres jetzt funktionell ist, wo wir erstens eine Plattform bilden für solche Events, wo sich Wissenschaftler treffen, und zweitens eine Software, die wir entwickelt haben, verbreiten und auch Zugang zu einem digitalen Archiv zu Daten bieten. Das ist eine Ansicht dieser Software, die ist dazu da, um Form und Gestalt zu analysieren. Und wir haben versucht, hier etwas zu entwickeln in diesen 4 Jahren, was ist dem, ich sage jetzt einfach mal den Laien, aber doch, wenn man sich ein bisschen umgetan hat, wie diese Methoden funktionieren, man muss zumindest nicht mehr programmieren können und kann damit seine Shape-Analysis machen. Sie sehen hier ein Beispiel, da geht es um die Geschlechtsunterschiede. Sie haben in Blau die Männchen, in Rot die Weibchen. Und wenn wir diese Software benutzen, dann können wir zum Beispiel so Deformationsgitter hier einbauen. Wir können uns diese Gestalt verändern entlang der Trajektorien, die für Männer und Frauen gelten. Also der Gestaltunterschied für Männer und Frauen kann in eine Zahl gefasst werden. Dann können wir einfach schauen, was passiert mit der Gesamtgestalt, wenn wir in Richtung Mann oder in Richtung Frau gehen. Das dient alles dazu, um Gestaltunterschied zu analysieren. Das kann unsere Software her. Und in einem Monat wird das erste Lehrbuch in dieser virtuellen Anthropologie herauskommen bei Springer Verlag. Also wir haben im Moment den Imprimaturvermerk unterschrieben. Das wird jetzt, geht auch in Druck und sollte ab Dezember dann auch verfügbar sein, wo wir die ganzen Methoden beschreiben, die ich Ihnen hier nur ganz kurz anreißen konnte. Ich danke all diesen vielen Leuten natürlich für die Kollaboration und Ihnen für die Aufmerksamkeit.